Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Abgedreht. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin im Inforadio. Zeitreisen in die eigene Vergangenheit. Darum geht es in die schönste Zeit unseres Lebens und im Interview mit Doria Tilly, die eine der Hauptrollen in dieser französischen Komödie spielt. Außerdem in Abgedreht heute Aufregung in Frankreich um den Film, mit dem gerade auch die französische Filmwoche hier in Berlin eröffnet wurde, Die Wütenden. Und der Gewinner des Lux-Filmpreises des Europaparlaments steht fest. Mehr dazu im zweiten Teil der Sendung. Zunächst aber, wie gewohnt, werfen wir erst einmal einen Blick auf die wichtigsten Filmstarts der Woche. Wie wäre es mit einer Zeitreise ins Wann und Wo Ihrer Wahl? Keine echte Zeitreise, aber eine so gut gemachte, dass es sich fast echt anfühlt. Mit dieser Idee erzählt Nicolas Bedos in Die schönste Zeit unseres Lebens die eine oder andere Lebensweisheit und gleich zwei wundervolle Liebesgeschichten mit Stars wie Daniel Auteuil, Fanny Ardant und Guillaume Canet in den Hauptrollen. Zwei Paare, zwischen denen es immer wieder kracht, aber auch immer noch funkt, stehen im Mittelpunkt des Films. Da ist zum einen Antoine, der für betuchte Kunden einen Zeitreiseservice mit liebevollen Kulissen und engagierten Schauspielern anbietet und dabei ständig mit seiner Freundin und Angestellten Margot aneinander gerät. Und zum anderen ist da der grantige Ex-Karikaturist Victor, der gerade von seiner Frau vor die Tür gesetzt wurde und nichts Besseres zu tun hat, als einen Gutschein für Antoines Zeitreiseangebot einzulösen.
Jedenfalls mag ich besonders das Jahr 74. Der 16. Mai 74.
Na ja, Sie sind präzise.
Weil ich an dem Tag eine Frau kennengelernt habe, die ich sehr geliebt habe.
Es ist ein verwegenes und durchaus kompliziertes Damals- und Heute-Konstrukt, das der Film erzählt. Ein mehrmaliges Einsteigen in die persönliche Achterbahn der Liebe, das Nicolas Bedos allerdings mit faszinierender Leichtigkeit auf die Leinwand bringt, ohne komplett in Nostalgie zu versinken. Das, was war, erweckt verspielt das, was ist, zu neuem Leben. Wunderbar, witzig und tatsächlich auch ein bisschen weise. Die schönste Zeit unseres Lebens. Ebenfalls eine Zeitreise ist die Dokumentation Aretha Franklin – Amazing Grace. Zwei Tage eines Kirchenkonzerts mit ihr aus dem Jahr 1972, das kein geringerer als Sidney Pollack filmte. Doch dann waren Bild und Tonspur verschoben und später hat Aretha Franklin die Veröffentlichung des Films verhindert. So hat es also bis nach ihrem und seinem Tod gedauert, dass dieses Musikerlebnis auf die Leinwand kam. Eine himmlische Soul- und Gospel-Andacht. Aretha Franklin, Amazing Grace. Ein Leuchtturm, zwei meisterhafte Schauspieler, das Ganze in Schwarz-Weiß im fast quadratischen Bildausschnitt und dazu noch Hommage an Stummfilmzeiten. Der Leuchtturm ist ein Film, über den sich sowohl Regisseur Robert Eggers als auch seine zwei Stars, Robert Pattinson und Willem Dafoe, eindeutig zu viele Gedanken gemacht haben. Zwei Leuchtturmwärter, die Ende des 20. Jahrhunderts ein paar Wochen auf einem entlegenen Felsen zusammenhausen, werden von Fusel und Leuchtturmfeuer in die Abgründe ihrer Seelenlandschaft gezerrt. Raus kommt ein aus dem Ruder gelaufener Seelenstriptease-Schauspielworkshop und cineastisch verworrenes Seemannsgarn, das vorne und hinten keinen Sinn ergibt und so verkrampft Kunst sein möchte, dass es schmerzt. Der Leuchtturm. Online-Dating in reiferem Alter ist ein interessantes Thema. Aber auch wenn The Good Liar, das alte Böse, damit beginnt, ist der Film alles andere als eine Liebesgeschichte und eher ein Zweikampf. Ian McKellen und Helen Mirren spielen die Hauptrollen. Er als sofort erkennbarer Heiratsschwindler und gewaltbereiter Trickbetrüger. Sie als leichtes Opfer, das mit zu viel Erspartem in einem langweiligen Londoner Vorort lebt und ihn schon kurz nach dem ersten Date bei sich aufnimmt. Dass das alles schon gleich zu durchschauen ist, macht noch etwas anderes vorhersehbar, nämlich, da muss noch mehr passieren. Und sie mag zwar harmlos wirken, aber auch sie hat einen Plan, bei dem es um alles andere als den richtigen Partner für den Lebensabend geht.
Es ist kurios. Man tut Dinge, die man nie für möglich gehalten hätte.
Eine gute Lügengeschichte kann sehr spannend sein. Hier aber wird die eine Lüge zu früh aufgedeckt und die andere ist nur dazu da, um am Ende für einen Aha-Effekt zu sorgen. McKellen und Mirren sind zwar gewohnt überragend, aber auch sie bringen dieses unrunde Lügenduell nur mäßig in Fahrt. The Good Liar, das alte Böse. Die wichtigsten Neustarts dieser Woche im Überblick. Neben den Superstars des französischen Kinos, Fanny Ardant, Guillaume Canet und Daniel Auteuil spielt Doria Tillier die Hauptrolle in der nostalgischen Liebeskomödie Die schönste Zeit unseres Lebens, in der man sich bei einer Eventagentur einen Trip zurück in die schönste Zeit seines Lebens buchen kann. Doria Tillier würde sich selbst allerdings nicht auf so etwas einlassen. Dafür ist sie viel zu nostalgisch.
I am a very nostalgic person. I'm like, yeah, I am so nostalgic that I think if I was like in the movie, if the society that society in the movie really existed, I don't think I could use it because it would be.
Wenn es so eine Firma wie im Film wirklich geben würde, mit der man in eine nachgespielte Version der eigenen Vergangenheit reisen könnte, ich glaube, ich würde das nicht buchen können. Das wäre mir zu viel. Ich würde die ganze Zeit weinen wahrscheinlich. Ich bin sehr nostalgisch. Ich glaube aber, jeder ist das. Die Vergangenheit ist für jeden eine fast heilige Dimension.
I think the past for anyone has like a sacred, a whole, you say a sacred, a holy dimension.
Im Film ist Doria Tillier die Hauptdarstellerin dieser Dimension, der ausgeklügelten Inszenierung einer Eventagentur, in der ein vom Leben und der Liebe frustrierter älterer Mann nochmal die Tage nacherleben darf, in denen er seine Frau kennenlernte. In der Logik des Films spielt Doria Tillier hier die jüngere Version von keiner geringeren als Fanny Ardant.
Nachdem sie den Film das erste Mal in Cannes gesehen hat, kam sie zu mir und sagte, dass sie sehr froh sei, dass ich diese jüngere Version von ihr sei. Das war das beste Kompliment, das ich für diesen Film bekommen habe.
Und das will etwas heißen, denn Komplimente bekommt Doria Tillier en masse seit ihrem Kinodebüt vor 2 Jahren mit Die Poesie der Liebe, zu dem sie gemeinsam mit Regisseur Nicolas Bedos auch das Drehbuch schrieb. Seitdem läuft es blendend für sie. Sie sei zwar noch nicht ganz auf Jennifer Lawrence Höhe, bekommt aber sehr viele Angebote.
Yes. A lot, I don't know. I'm not Jennifer Lawrence, huh? But yes, I'm very lucky. I get to read a lot of scripts.
In Die schönste Zeit unseres Lebens stand sie wieder für ihren ehemaligen Drehbuchpartner und Ex-Freund Nicolas Bedos vor der Kamera. Und die besondere On-Off-Beziehung der beiden ist durchaus auch auf der Leinwand wieder zu erkennen. Doria Tillier.
I read it. I thought it was brilliant. But I also understood that the character, I mean, the one I'm playing was a little bit inspired by me.
Ich fand sein Drehbuch toll, aber ich wusste natürlich auch, dass die Rolle, die ich spiele, auch ein bisschen von mir selbst inspiriert war. Und Guillaume Canets Part als Regisseur der Zeitreisen-Events von Nicolas. Es ist nicht eins zu eins die Wirklichkeit. Es ist eine Version unserer Beziehung. Und es hat durchaus Spaß gemacht, mit dieser Realität zu spielen.
It's not, but it's one version of us, and it's fun to play with reality a little bit. You don't know what's real, you don't know what's not.
Doria Tillier zu sehen, hinreißend in Die schönste Zeit unseres Lebens. Und wir bleiben beim Kino aus Frankreich, das sich noch bis zum 4. Dezember in vollster Pracht auf der 19. französischen Filmwoche hier in Berlin präsentiert. Über 40 Filme stehen auf dem Programm. Los ging es am Mittwoch mit einem wirklich hochaktuellen Film, Die Wütenden, einer modernen und in die heutige Zeit versetzte Neuauflage von Les Misérables, der gerade erst in Frankreich in die Kinos kam und für Schlagzeilen sorgte.
Dieser Film sei ein Elektroschock. So beschreibt die Zeitung Le Monde, was die französischen Zuschauer aktuell im Kino erwartet. Klingt nach reichlich Sprengstoff und der wird auch geliefert. Dabei fängt Les Misérables, die Elenden, ausgerechnet in dem Moment an, in dem die französische Gesellschaft endlich einmal nicht zerrissen, sondern eins war.
J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion.
Frankreich ist gerade Fußball-Weltmeister geworden, als Polizist Stéphane, gerade aus dem beschaulichen Cherbourg versetzt, seinen ersten Tag in Montfermeil hat, einer typischen Vorstadthölle von Paris.
Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Die Geschichte von Les Misérables ist schnell erzählt. Schon am ersten Tag lernt Stéphane die Pariser Banlieue in all ihrer Banalität und Brutalität kennen. Dealerbanden, verwahrloste Jugendliche, den nervigen Kollegen kaum besser und nicht weniger hart drauf als die Kriminellen. Als die Flicks, die Bullen, einen Jugendlichen wegen einer Allerweltsgeschichte hochnehmen wollen, schießt Gaudin, der dritte Polizist im Team, ihm im Eifer des Gefechts einen Flashball an den Kopf, Ein anderer Junge hat die Szene mit einer Drohne gefilmt.
La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé.
Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone? Là, il y a un gamin inconscient là.
Binnen Stunden gerät die wackelige Statik des Quartiers ins Wanken. Es droht ein Aufstand mit Gewalt, die der Zuschauer sich kaum ausmalen kann, noch will. Dabei ist es weniger die eher gängige Handlung, als vielmehr die fast dokumentarische Art und Weise, wie Regisseur und Mitautor Lutz Lee seine Geschichte erzählt, die dem Zuschauer mehr als 1,5 Stunden lang den Schweiß in die Handflächen treibt. Man redet so oft von diesen Quartiers, man hört in den Medien oder Politiker davon sprechen, aber es gibt nur wenige Menschen, die sie wirklich kennen. Für mich, der ich dort wohne und aufgewachsen bin, war es wichtig, ein Zeugnis zu liefern, das so genau und ehrlich wie möglich ist, ohne Partei zu ergreifen oder die Figuren irgendwie zu beurteilen, erzählte Lutz Lee kürzlich im Fernsehsender France 5. Das Beunruhigende daran ist, dass das Zeugnis, das der Film von den sozialen Brennpunkten in französischen Vorstädten liefert, ebenso erschreckend wie wahr ist. Die Situation ist kritisch und sie dauert seit mehr als 30 Jahren. Ich denke, dass mein Film auch ein Alarmruf an die Politik ist, weil sie letztlich verantwortlich ist. Also, das Zeugnis ist nun da. Sie können nicht sagen, dass sie nicht wussten, was da passiert. Wie der Regisseur kommen auch die meisten Darsteller aus Montfermeil, sind Laien, spielen quasi sich selbst. Den Titel Les Misérables hat Lutz Lee von Victor Hugo übernommen, dessen Elende, Ironie des Schicksals, sich im Roman auch schon in Montfermeil trafen. Für den Regisseur ist es der erste lange Film überhaupt und er spiegelt sein Leben. Denn das Filmen hat sich Lee in der Banlieue selbst beigebracht, Dokus über das Leben nach den Unruhen von 2005 gedreht, wie der Junge im Film Copwatching betrieben, Polizisten bei ihren Einsätzen im Quartier gefilmt, die Videos ins Internet gestellt. Ich bin mehrfach in Gewahrsam genommen worden und habe gut 50 Anzeigen von Polizisten bekommen, erinnert sich Lutz Lee. Das Bild, das Lee mit seinem Film entworfen hat, es geht unter die Haut. Es ist so eindrucksvoll, dass es als Erstlingswerk sogar beim Filmfest in Cannes überzeugen konnte.
Les Misérables from Lutz Lee.
Les Misérables wurde dort mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. Gerne hätte Lutz Lee den Film auch gemeinsam mit Präsident Emmanuel Macron vor Ort in Montfermeil geschaut. Doch der Präsident sagte aus Termingründen ab und ließ ihn sich alleine im Élysée-Palast zeigen. Wie eine Zeitung überliefert, soll Macron bestürzt gewesen sein und die gesamte Regierung angewiesen haben, schleunigst nach Lösungen für die Vorstädte zu suchen. Die Zeit, sie drängt.
Ein Beitrag von Marcel Wagner aus Paris. Als Die Wütenden wird der Film bei uns im Januar in die Kinos kommen. Und an diesem Samstag wird er noch ein weiteres Mal eine Vorführung auf der französischen Filmwoche haben. Der Film hat zudem auch eine Chance auf den Europäischen Filmpreis, der hier in Berlin am 7. Dezember verliehen wird. Einen weiteren großen Gewinner des europäischen Kinos gibt es ebenfalls seit dieser Woche. Der Berlinale Liebling Gott existiert, ihr Name ist Petrunia, wurde gerade mit dem Lux-Preis des Europaparlaments ausgezeichnet und läuft auch noch aktuell in den Kinos.
Der Siegerfilm erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die in eine männliche Domäne einbricht und sich gegenüberkommende Traditionen stellt. Gott existiert, ihr Name ist Petrunia, spielt in Nordmazedonien. Am Dreikönigstag wirft ein orthodoxer Priester ein Kreuz in einen Fluss, so wie es seit Jahrhunderten üblich ist. Die jungen Männer dagegen springen hinterher, denn wer das Kreuz findet, dem winkt ein Jahr voller Wohlstand und Glück. Die junge Petrunia gerät aus Zufall in diese Zeremonie. Sie gewinnt das Rennen und will ihr Kreuz nicht wieder hergeben. Die Kirche und das halbe Land sind außer sich. Und obwohl sie eigentlich keine Feministin ist, zieht Petrunia in den Kampf für die Gleichbehandlung der Geschlechter. Die Vorsitzende des Kulturausschusses im Europaparlament, die CDU-Abgeordnete Sabine Verheyen, glaubt, dass der Film das Zeug dazu hat, das europäische Publikum zu begeistern. Produktionen aus Europa würden leider auf dem weltweiten Markt häufig von Blockbustern aus Hollywood verdrängt. Deshalb sei es wichtig, die europäische Filmindustrie zu unterstützen. Mit dem Lux-Filmpreis zeichnet das Europaparlament seit 2007 jährlich einen Film aus, der, wie es in der Ausschreibung heißt, auf besondere Weise das europäische Publikum berührt und mit Blick auf die aktuellen sozialen und politischen Herausforderungen in Europa zum Nachdenken anregt. Die drei Finalistenfilme werden in allen 24 Amtssprachen der EU untertitelt und in den 28 Mitgliedstaaten gezeigt.
Stefan Überbrach über Gott existiert, ihr Name ist Petrunia, ausgezeichnet in dieser Woche mit dem Lux-Preis des Europaparlaments. Und das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.